Sie hören eine Predigt von Sozialdiakon Reto Glor in der Gellertkirche Basel.
Die Lesung von heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Markus 2, 1 bis 12.
Im Sommer 2018 hält die Welt den Atem an. 12 junge Fußballspieler und ihre Trainer sind in einer Höhle in Thailand eingeschlossen. Starke Regenfälle haben die Gänge überflutet. 9 Tage lang weiß niemand, ob sie überhaupt noch leben. Die Jugendlichen können sich nicht selbst retten. Sie sind auf Hilfe von außen angewiesen. Menschen aus aller Welt machen sich auf den Weg und schließen sich zusammen. Taucher, Ärzte und freiwillige Helfende. Gemeinsam setzen sie alles daran, die Eingeschlossenen zu finden und sie aus ihrer misslichen Lage zu retten. Die Mission gelingt. Leider stirbt ein Taucher bei dieser Bergung. Diese Geschichte erinnert mich an Markus 2. Auch dort geht es um einen Menschen, der sich selbst nicht helfen kann. Ein Gelähmter liegt auf einer Matte und ist auf die Hilfe von anderen angewiesen. 4 Männer, ich nenne sie einmal seine Freunde, sehen seine Not und übernehmen Verantwortung. Sie bringen ihn zu Jesus, der bei sich zu Hause in Kapernaum ist. Es hat sich ja herumgesprochen, dass Jesus wieder da ist. Jesus predigt, er spricht darüber, wer und wie Gott ist. Doch es hat dort eine riesen Menschenmenge. Vor dem Haus, im Haus. Die 4 Freunde geben aber nicht so schnell auf, wie wir gehört haben. So steigen sie aufs Dach, decken es ab und lassen den Gelähmten auf seiner Matte hinunter. Jesus sieht das Vertrauen der Männer und sagt: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jedoch einige Schriftgelehrten empören sich, weil ihrer Meinung nach nur Gott Sünden vergeben kann. Jesus zeigt seine Vollmacht, indem er nicht nur den Gelähmten vergibt, sondern den Mann auch körperlich heilt. Und er sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Gelähmte steht sofort auf, nimmt seine Matte und geht vor der staunenden Menge hinaus. Und wie wir schon gehört haben, dann dieser Satz: Sie preisen Gott und sagen, sowas haben wir noch nie erlebt. Wir merken, beide Geschichten haben sozusagen denselben Kern. Menschen in existenzieller Not benötigen Hilfe. Sie brauchen Menschen, die betroffen sind, die ein Anliegen haben, sich zusammenzuschließen und mit ihnen eine Extrameile zu gehen. Darum geht es heute in diesem Gottesdienst im Rahmen vom Flüchtlingssonntag und dem Thema Verbundenheit mit Menschen in Not. Ja, Not hat leider ganz verschiedene Gesichter. Dort, wo zum Beispiel MEDER tätig ist, unterstützen sie Menschen in existenziellen Krisensituationen, in Situationen von Naturkatastrophen, Hungersnöten oder auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Gewiss kennen wir auch Beispiele bei uns in unseren Breitengraden. Dann, wenn Menschen in Armut leben, kein Obdach haben, arbeitslos sind, schwer erkrankt sind und ihr Alltag und jener von Angehörigen schwierig wird. Ja, diese Geschichte aus Markus 2 ereignet sich, ich sage es einmal so, deshalb, weil 4 Menschen die Not eines anderen sehen und sich für ihn einsetzen. Wir können einmal grundsätzlich sagen, in dieser Geschichte sehen wir 4 Dinge. Jesus hat göttliche Vollmacht. Er vergibt Sünden und greift in Situationen ein. Zweitens, Jesus sieht den ganzen Menschen, das Körperliche, das Seelische, das Geistliche. Drittens, die Kraft des Glaubens und der Gemeinschaft. 4 Freunde tragen ihren Freund zu Jesus hin. Und viertens, wo Menschen zu Jesus gebracht werden, entsteht lebendige Hoffnung. Also die Geschichte setzt dort ein, wo 4 Menschen die Not eines anderen sehen. Jedoch, wie sieht die Welt des Gelähmten aus? In der damaligen Welt, da wissen wir, das hat krasse Folgen gehabt. Wenn ein Mensch in den Spiegel schaut, der damals gelähmt war, aus seiner Sicht gab es keine medizinische Hoffnung sozusagen. Sein ganzes Leben spielt sich auf dieser Matte ab. 2 Meter lang, 1 Meter breit. Er ist auf Hilfe angewiesen. Er kann nicht selbstständig. Die Gefahr von Isolation droht. Der Mann hat keinen Job, er hat kein Geld. Er hat auch keine Familie. Und jede Person, die sich damals in einer solchen Lage befindet, kann nur als Bettler durchs Leben gehen. Er ist auf Almosen angewiesen. Die Zukunft also dieses Gelähmten ist nicht rosig. Themen auch im emotionalen Hoffnungslosigkeit, Scham, Frust, Ängste, vielleicht auch anderen Menschen zur Last zu fallen. Und ich habe mich in den Vorbereitungen gefragt, was spricht denn für diesen Gelähmten? Für diesen Gelähmten spricht, wie Markus 4 sagt, 4 Freunde, die Not sehen, die handeln und auch die sich in Bewegung setzen. Aber warum setzen sie sich in Bewegung? Natürlich, da ist zuerst einmal die Betroffenheit dieser Menschen. Sie sehen die Not und sie sehen auch, dass er Hilfe braucht. Und sie haben von Jesus gehört. Und wenn man den Text sieht, dann sieht man in Markus 2, wie auch Ende vom Kapitel 1, sieht man, dass sich herumgesprochen hat, dass wenn Jesus noch einmal hingekommen ist, dass viele Menschen einfach dorthin gekommen sind und wollten Jesus sehen. Sie wollten mit Jesus sprechen. Ja, die Menschen sind angetan von Jesus. Sie wissen, dass er etwas hat, was andere nicht haben. Und zwar eine lebendige Hoffnung. Sie wollen Jesus sehen, weil er dort, wo Jesus ist, da ist lebendige Hoffnung. Ja, Hoffnung. Wenn wir in die Bibel blicken, ist ja gerade dieses Wort Tikva, Hoffnung, noch interessant. Es verbindet 2 Punkte miteinander. 2 Punkte. Das hebräische Denken meint also damit, dass wir Menschen eine lebendige Hoffnung haben, weil wir mit Gott eine Verbindung haben können. Lebendige Hoffnung. Das ist für diese 4 Männer Jesus. Was sehen wir in Jesus? Wer ist Jesus für uns? Ist er für uns die lebendige Hoffnung? Die 4 Freunde, sie erkennen ihre Grenzen und sie wissen nur, dass Jesus hier in irgendeiner Weise etwas verändern könnte. Und darum gehen sie zu Jesus hin. Er ist für sie die lebendige Hoffnung. Ja, auch wir heute wissen darum, dass Jesus die lebendige Hoffnung ist. Auch wir wissen, dass wir zu Jesus kommen können, für Menschen beten können, dass wir Menschen segnen können, Menschen von dieser Hoffnung auch erzählen können und sie in Berührung und Verbindung bringen können. Die 4 Freunde glauben sozusagen für ihren Freund und tragen ihn dorthin. Und für uns bedeutet das, Jesus ist der Ort der Hoffnung. weil er Ermutigung hat, Kraft, Stärkung, Orientierung, Frieden, Gnade, Linderung und Heilung, unabhängig von unseren Situationen in unserem Leben. Wir entnehmen also aus diesem Text, die vier Freunde sind betroffen. Existenzielle Not ihres Freundes. Und natürlich, wenn wir von Not sprechen, da liegt es auf der Hand, welche Gesichter haben denn heute die Not? Gemäß UN-Flüchtlingsorganisation 2025 gab es schätzungsweise ca. 118 Millionen zwangsvertriebene Menschen, die aus etwa 65 größeren kriegerischen Konflikten herrühren. Wenn man von existenzieller Not spricht, dann geht es um Menschen, deren Leben an Gesundheit, an Nahrung, an Wasser, an Unterkunft oder auch an Sicherheit bedroht ist. Also schätzungsweise ca. 305 Millionen Menschen sind dringend auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen. Also dies nebst den Geflüchteten. Das muss man sich vorstellen, das ist jeder 26. Mensch hier auf der Erde. Wir wissen von Sudan, von Ukraine, Myanmar, Syrien, Afghanistan, Gazastreifen, alles Konfliktorte. Wir können uns fragen, ja, wie ist denn das in der Schweiz? Natürlich kennen wir auch in der Schweiz diese Gesichter der Not. In der Schweiz leben gemäß Caritas rund 8,4% der Bevölkerung unter der offiziellen Armutsgrenze. Gemäß Zahlen vom Bund verfügen etwa 8-9% der Bevölkerung nicht einmal über das minimale soziale Existenzminimum. Also sie können Krankenkasse nicht bezahlen, Wohnung nicht bezahlen, haben Schulden, soziale Isolation, Unsicherheit, Krankheit und so weiter. Jetzt, wenn wir Markus 2 blicken, dann sehen wir diese vier Freunde, die lassen nicht locker. Sie sind bereit, unkonventionelle, kreative Wege zu gehen. Sie hätten ja sagen können, ja, wir haben ihn jetzt bis zum Haus gebracht, aber mehr können wir nicht tun. Nein, sie organisieren ein paar Seile, um ihren Freund zu Jesus, vor Jesus zu bringen. Sie gehen auf das Dach und lassen ihn dort dann hinunter, decken das Dach ab, lassen ihn hinunter. Was mir auch aufgefallen ist, diese vier Freunde sind uneigennützig. Sie fragen sich nicht, was springt denn für mich heraus? Die vier Freunde, wie der Titel von heute Morgen sagt, sind bereit, eine Extrameile zu gehen. Und die Frage liegt auf der Hand, wer sind diese vier Freunde? Der Text lädt uns dazu ein, dass Menschen, Gemeinden, Kirchen und Organisationen zu solchen Freunden werden können, indem wir zuhören, begleiten und konkret auch Hand bieten. Konkret, die Extrameile kann so aussehen, sich Zeit für Menschen zu nehmen, vielleicht beim Ausfüllen von Formalitäten zu unterstützen, ihnen dabei zu helfen, entsprechende Hilfe aufzuzeigen, wo sie ihre Unterstützung bekommen. Oder wir können auch dabei helfen, Menschen zu vernetzen oder Kontakte zu vermitteln, so dass sie bei Wohnungssuche, Arbeitsstelle und so weiter Hilfe bekommen. Gewiss auch materiell oder auch an Essen. Vielleicht auch Fahrdienste übernehmen oder Organisationen wie MEDER unterstützen, so dass sie in der Welt auch wirken können. Und ich glaube, an dieser Stelle ist auch gesagt, dass wir Christen und als Gemeinde, dass wir uns in einer mehr als günstigen Ausgangslage befinden. Wir dürfen auf die Kraft der Gemeinschaft zählen und haben Zugang zu der Quelle der Hoffnung, aus der wir leben. Gerade Markus 2 macht uns ja deutlich, wer diese Quelle ist: Jesus Christus. Er hat die göttliche Vollmacht. Er vergibt Sünden, er greift die Situation ein. Er bringt Menschen in Bewegung und begegnet Menschen in ihrer Not. Und bemerkenswert ist ja dabei dieser Satz, dieser kurze Satz. Jesus sieht die Fürsprache und das Vertrauen dieser vier Männer. Als Jesus ihren Glauben sah, der Gelähmte wird zu Jesus getragen. Glaube wird hier gemeinschaftlich gelebt. Welch ein Vorrecht haben wir als Gemeinde, wenn wir für uns für bestimmte Anliegen verbinden. Sei es im Gebet, heißt es ja dort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Sei es in der Fürbitte für Menschen, wenn es darum geht, schwere Lasten zu tragen. Sei es, indem wir unsere Herzen, unsere Zeit und unsere Kräfte für Menschen einsetzen, die Hoffnung brauchen. Sei es auch für bald den bald anstehenden Alpha-Life-Kurs oder für Menschen, die auf der Suche nach Orientierung und Glauben sind. Und ebenso gilt dies dort, wo es darum geht, die Extrameile für Menschen zu gehen. Dort, wo es Betroffene gibt, Geflüchtete, Kranke, Einsame, trauernde Menschen oder in ganz verschiedenen Situationen, wo wir die Menschen da sein können, sie unterstützen können, wo Menschen allein sind. Und ich glaube auch, dass wir gute Partner sind für MEDER oder andere Organisationen, um ihnen zu helfen. Und genau in dieser Geschichte schließt sich doch genau Markus 2. Vier Menschen sind betroffen, werden in Bewegung gesetzt, übernehmen Verantwortung. Und heute Morgen ist somit die Frage, wo können wir einer dieser vier Freunde sein? Wo können wir Hoffnung weitergeben? Hoffnung so, dass andere Menschen diese Hoffnung auch erleben. Ja, Daniela, jetzt bin ich gespannt, wo du uns mitnimmst, in welche Landesregion. Du kannst gerne nach vorne kommen. Du hast ja genau das Headset. Vielen Dank, dass du da bist, dass du uns mitnimmst in diese Welt und uns zeigst, wo die Not ist und wo ihr Menschen unterstützt. Danke vielmals für dein Dasein.
Vielen Dank, Rito, für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein in der Gellertkirche. Ich glaube, wir sind heute zum dritten Mal jetzt schon bei euch im Gottesdienst. Und ich habe im Vorfeld schon geschrieben, es fühlt sich so an, einfach als ob ich schon nach Hause komme. Vielen Dank. In der Tat, wie Rito gerade sagte, in der Geschichte, die wir gelesen haben, finden wir viele Parallelen, auch zu der Arbeit von MEDER, über die ich gerne etwas berichten möchte. Nächste. Zunächst mal, viele von euch kennen uns, aber trotzdem einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst. MEDER ist eine christliche Nothilfeorganisation und unser Ziel ist, dass wir auf Konflikte, Katastrophen, Krankheitsausbrüche reagieren. Und das Ziel ist, dass wirklich Menschen an abgelegensten Orten der Welt und besonders schwer zu erreichen, besonders verwundbar, dass die leben und neue Hoffnung bekommen. Und wir hatten das Thema Hoffnung ja gerade auch in der Predigt. Als christliche Organisation ist es uns einfach wichtig, wir möchten einfach Verwundbarsten helfen und möchten unseren Glauben in die Tat umsetzen. Als christliche Organisation ist es auch so, dass wir auch als Organisation sehr viel Raum für das Gebet haben. Und wir sind einfach der Überzeugung, dass jeder Mensch von Gott geschaffen wurde und Würde hat. Und es wert ist, die Extrameile zu gehen. Und dass alle Leben gleich wert sind, egal wo jemand ist. Und wenn wir vor Ort teilweise auch Mitarbeitende von anderen Glaubensrichtungen anstellen, sie wissen alle, dass sie für eine christliche Organisation arbeiten. Und mit denen können wir uns über die gemeinsamen Unternehmenswerte, können wir uns dann auf der Basis wiederfinden, was da Glaube als Fundament, Hoffnung, Würde, Freude, Integrität, vor allen Dingen die Barmherzigkeit und auch, dass man verantwortlich ist und mit den Ressourcen umgeht. Die Prinzipien der humanitären Hilfe sind Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Menschlichkeit bedeutet, es geht ausschließlich in der Arbeit darum, wo Menschen Not leiden. Es geht nicht darum, zu welcher Partei sie gehören, zu welcher Gruppe. Es geht darum, dass man sich unabhängig macht von wirtschaftlichen und politischen Interessen und es geht ausschließlich um den Menschen in Not. Und ich habe immer mal neulich mit einem Arzt gesprochen und der sagt, das Beispiel finde ich eben sehr passend. Er sagt, er hat eine Weile in der Notaufnahme gearbeitet und oft am Wochenende, wenn Alkohol geflossen ist, hat es Schlägereien gegeben und er hat beide Strategen in der Notaufnahme vorgefunden. Er sagt, als Arzt hatte ich nicht die Aufgabe zu entscheiden, wer von beiden schuld ist, sondern es ging einzig und allein darum, wer ist am meisten verletzt und wer braucht am dringendsten Hilfe. Und ich glaube, das kann man sehr gut auch auf unsere Arbeit als christliche Nothilfeorganisation übertragen. Und nur basierend auf den Prinzipien können wir auch als christliche Organisation in Ländern wie Afghanistan, hier sieht man hier im Bild, arbeiten. Und vielleicht ist das, was wir tun, die einzige Bibel, auch die Menschen jemals lesen. Und ich mag da eben diesen Vers auch sehr gerne: Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist unser Ziel. Weiter. In der humanitären Hilfe geht es immer darum, in akuten Krisen Leben zu retten. Es ist keine Entwicklungshilfe, die langfristig angelegt ist. Es geht um akute Not, akute Leben in Gefahr, akute Krisen. 24-3-7-Prinzip bedeutet, dass bei Notlagen wie Erdbeben innerhalb von 24 Stunden entsandt wird. Wir haben ein Nothilfe-Einsatzteam, das als Speerspitze quasi vorangeht, dann vor Ort Kontakte knüpft, die Lage elaboriert, wo die größten Bedürfnisse sind. Und dann innerhalb von 7 Tagen läuft der Einsatz an. Das ist das Ziel, das klappt nicht immer, aber das ist wichtig, denn in der Krise kommt es auf jede Sekunde an. Und selbstverständlich gibt es auch Krisen, die länger andauern. Jetzt, wir werden gleich über den Libanon sprechen. Dort sind wir schon 14 Jahre jetzt im Einsatz. Wir sind in der DR Kongo, wo jetzt der Ebola-Ausbruch ist, und wir seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Länder, wo eine Krise auch auf die andere folgt. Im vergangenen Jahr konnten wir eben in 12 Ländern über 3,6 Millionen Menschen erreichen. Und wenn man die dunkelroten Länder sieht, das sind unsere Einsatzländer im vergangenen Jahr. Man sieht, es sind die besonders großen Krisen und wo besonders verwundbare Menschen leben. Weiter. Wir wenden uns jetzt in den Libanon. Ich hatte das Privileg, gemeinsam mit einer Kollegin und 2 Vertreterinnen von einer Kirche auch in Basel, die durften wir mitnehmen und den Libanon besuchen, um dort die Projekte von MEDER zu besuchen. Wir sind Ende Februar geflogen und am 27. um Mitternacht ungefähr in Zürich wieder angekommen, und am 28. stand die Region in Flammen. Wir erzählen ein bisschen über die Geschichte vom Libanon. Was wenig vielleicht bekannt ist, ist, dass der Libanon früher die Schweiz des Nahen Ostens genannt wurde oder Beirut auch das Paris des Nahen Ostens. Auch die Bibel spricht immer wieder über die Zedern des Libanon. Der Libanon als ein wunderschönes Land. Wir sehen hier, es gibt sogar Berge, 2800 Meter, wo man Skifahren kann, wo auch viele aus Saudi-Arabien zum Beispiel hinkommen oder lange hingekommen sind, um Urlaub zu machen. Es gibt Meer, das Land hat alles, aber leider ist das Land eben auch von schweren Krisen getroffen. Aber das ist die Geschichte von der Schweiz des Nahen Ostens. Weiter. Es ist ein sehr diverses Land. Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß. Es gibt einige wohlhabende Menschen, aber sehr, sehr viele arme Menschen auch. Und auch in den letzten Jahren, das werden wir gleich sehen, ist das Land immer mehr in die Krise gestürzt. Was viele auch nicht wissen, ist, dass der Libanon eine sehr große christliche Bevölkerung hat. Dort sind 40% der Menschen Christen. Etwa, dann gibt es verschiedene andere Religionen und auch die Christen sind in der Regierung, und das ist ein sehr diverses Land. Man sieht hier auf der Karte etwa die Verteilung, welche Regionen wo das dominant ist. Gut. Und trotzdem ist der Libanon ein Land in der Krise und MEDER ist dort nicht ohne Grund. Das Land hat sehr, sehr viele Krisen erlebt. In der Vergangenheit hat es einen Bürgerkrieg gegeben, dann gab es eine syrische Besatzung lange, die irgendwann abgezogen wurde. Dann kam die Syrien-Krise und es gibt über 1 Million Menschen, Geflüchtete aus Syrien, die im Libanon sind. Das ist eine große Belastung. Der Libanon ist das Land mit weltweit der höchsten Pro-Kopf-Anzahl von Geflüchteten. Es gibt seit 2019 eine Wirtschaftskrise. Das libanesische Pfund hat über 90% an Wert verloren. Das heißt, wenn man jetzt 100 Franken gehabt hätte, wären vielleicht noch 2 Franken übrig. Oder wenn man 100 Franken früher für etwas bezahlt hatte, wären es jetzt 9.800 Franken. Und viele syrische Geflüchtete haben ihr Geld in libanesischen Pfund angelegt und das ist quasi alles weg. Auch die libanesische Bevölkerung verarmt immer mehr. Es kamen Krisen, die wir auch erlebt haben, Covid-19, es gab eine Cholera-Epidemie, der Krieg in der Ukraine. Das Land hat viele, viele Faktoren, die das Land immer weiter in die Krise getrieben haben. Und inzwischen sind sehr viele Menschen, auch aus der libanesischen Bevölkerung, auf Hilfe angewiesen. Weiter. Wir gehen jetzt in die BK-Ebene. In der BK-Ebene lebt ein Großteil der syrischen Geflüchteten. Im Hintergrund sieht man die Berge nach Syrien. Das Bild ist fotografiert aus Sahle, wo eines unserer Büros im Libanon ist. Es liegt in einem christlichen Gebiet. Auf der anderen Seite sind die Berge Richtung Syrien. Und mein erster Eindruck war, wie friedlich es ist. Und in Wahrheit, wenn man da reinschaut, wie viel Not auch dort ist. Weiter. Es gibt sehr viele informelle Zeltsiedlungen. Das sind Fotos, die wir jetzt gemacht haben. Und da gibt es Menschen, die teilweise seit 10 Jahren schon so leben. Man sieht oben ein Auto, mit dem mir der unterwegs ist. Das ist ganz einfach, um uns als humanitäre Organisation zu kennzeichnen und vor Luftangriffen zum Beispiel zu schützen. Wir sind in diese Siedlungen gegangen. Weiter. Und jetzt möchte ich einfach zeigen, die psychische Belastung auch für die Menschen ist sehr hoch und deswegen ist auch für MEDER die psychosoziale Unterstützung sehr wichtig. Jetzt einmal laufen lassen, das Video bitte. Hier durften wir zum Beispiel sehen, wie Kinder lernen, über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist bewusst ohne Ton gehalten und man sieht trotz der Not, wie viel Freude auch dort herrscht. Das war sehr niedlich. Weiter. Hier sehen wir, der Bereich Gesundheit gehört zur humanitären Hilfe. Oben links das Team von MEDER, das allein für Gesundheit zuständig ist. Wir haben insgesamt etwa 70 Mitarbeitende vor Ort. Unten links seht ihr einen Chart, wo die Mitarbeitenden jeweils aufschreiben müssen, wer um wie viel Uhr, wo, mit welchem Auto hingefahren ist. Das Sicherheitsprotokoll ist sehr streng. Diese Klinik liegt in einer Gegend, in der viel bombardiert worden ist, wo 90% der Menschen wirklich schwer traumatisiert worden sind, wo wir Medikamente und Gesundheitsdienste anbieten und das teilweise unter auch sehr prekären und gefährlichen Bedingungen. Weiter. Hebammendienste, das hat mich persönlich extrem beeindruckt, wie wir sind dort reingegangen. Man sieht, dass Konsultationen, die finden in einem echten Flüchtlingszelt statt, das kurzfristig dafür genutzt wird. Die Frauen kommen dahin, werden mit sehr viel Liebe begleitet, wenn sie schwanger sind. Man nimmt Blutdruck, man hört Herztöne ab und sie werden auch beraten. Und viele Frauen stecken wirklich auch in sehr tiefer Not. Viele in der Kultur, gerade wenn es muslimische sind, gibt es immer wieder Fälle, dass Männer 3, 4 Frauen haben. Die Frauen sind absolut an ihrer Grenze. Sexuell übertragbare Krankheiten sind verbreitet. Sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Begleitung, sehr viel Liebe ist nötig und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, welchen Unterschied man auch auf kleiner Ebene dort machen kann. Weiter. Auch im Bereich Wasser leisten wir Hilfe, gesund, sauberes Trinkwasser für teilweise ganze Städte. Man sieht hier eine Desinfektionsanlage oben, wie es vorher war, mit Chlorgas, unten auf dem neuesten Stand der Technik. Man sieht auch, wie eine Pipeline gelegt wird. Das sind ganze Städte, die mit sauberem Wasser versorgt werden. Gerade in Zeiten, wenn ein Choleraausbruch herrscht, ist das sehr wichtig. Manchmal beschweren sich die Leute, wenn das Wasser nach Chlor schmeckt und man sehr viel Tee trinkt dort unten, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das saubere Wasser zu bieten. Weiter. MEDER hat 2 Lagerhäuser, ein eigenes und gleichzeitig verwalten wir für das UNHCR, das UNO-Flüchtlingshilfswerk, ein Lagerhaus mit Hilfsgütern. Man sieht hier in dem Bild Öfen, man sieht Dixi-Toiletten, alles für die Flüchtlingslager. Es wird im Winter teilweise sehr kalt. Hier werden Matratzen verteilt und aufgeladen. 8000 Quadratmeter, das ist jeden Tag werden Hilfslieferungen durchgeführt. Weiter. Ja, seit Beginn dieses Jahres sind im Libanon ungefähr 1 Million Menschen Binnenvertriebene. Auch dort hat MEDER jetzt ganz extrem den Einsatz ausgeweitet, koordiniert. Wir haben also jetzt über 160.000 Hilfsgüter verteilt. Wir haben Notunterkünfte ausgestattet, eingerichtet, psychosoziale Unterstützung geboten, auch gleichzeitig mobile Kliniken, Gesundheitseinrichtungen entsandt. Weiter? Wir haben Trinkwasser geliefert für Menschen in den Camps, in den Notunterkünften, Hygieneartikel verteilt, Aufklärung betrieben zum Thema Hygiene. Und das, viele Menschen sind noch auf der Flucht, viele Lager sind überfüllt, die Verzweiflung ist groß. Und wir sind sehr, sehr dankbar für alle Unterstützung, auch für diesen Einsatz. Es ist immer so, dass in Krisensituationen eigentlich die Unschuldigen am meisten leiden. Und das sieht man auch hier in diesem Bild. Ja. Jetzt haben wir ein Video, das sind die beiden jungen Damen, die von einer Kirche aus Basel mit uns gefahren sind und die erzählen, was sie gesehen haben.
Mein Name ist Janine und ich bin Ronja. Wir haben die Möglichkeit bekommen, mit MEDER eine Woche in Libanon zu verbringen. Wir haben so viele Sachen gesehen, wie sie ganz praktisch Menschen in Not helfen, wie sie ihnen begegnen und wirklich genau dort sind, wo sie gebraucht werden. Und was mich aber mega fest berührt hat, ist, dass sie nicht einfach nur Sachen vorbeigebracht haben und abgeliefert haben, sondern sie begegnen wirklich den Communities dort, wo sie gebraucht werden und probieren in den Communities innen etwas zu verändern, weil sie wirklich sagen, dort fängt alles an, dort passiert die Veränderung, die man sich auch wünscht. Und so haben sie zum Beispiel auch Mental Health Sessions gemacht, wo sie einfach über Depressionen, über Trauer, über all das reden, wo die Menschen auch erleben, weil sie so viel verloren haben, so viel hinter sich gelassen haben und Menschen zum Teil wirklich auch traumatisiert sind. Und genau dort kommt man der und bietet eine Hand, um mit ihnen weiterzugehen.
Und was mich berührt hat, ist, mit was für einem dienenden Herz die Leute zu den Menschen gehen. Sie bringen Hilfe, sie bringen wieder Hoffnung und Liebe dort an die Orte, wo Menschen wirklich vieles verloren haben. Und was wir mitnehmen, ist, dass jeder etwas machen kann. Es gibt Leute, die vor Ort sind und ihre Zeit geben für MEDER. Es gibt Leute, die das finanziell unterstützen. Und was wir alle können machen, ist im Gebet bei diesen Menschen sein.
Und das wollen wir jetzt tun, im nächsten Schritt. Wir möchten gerne gemeinsam beten. Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben und sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich habe einige Gebetsanliegen jetzt für den Libanon formuliert, einfach Dankesanliegen, dass wir sehr dankbar sind für die Menschen, für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, für den Einsatz, für die Bewahrung auch, dass sie bis jetzt bewahrt blieben sind, dass der Vertrag für das Lagerhaus vom UNHCR verlängert worden ist, das war sehr wichtig, dass unser Projektbesuch sehr gut verlaufen ist und gleichzeitig möchten wir bitten in dieser Situation, dass unsere Teams vor Ort bewahrt bleiben. Wir möchten darum bitten, dass Friede in der ganzen Region einkehrt für alle Seiten, dass die Menschen wieder aufeinander zugehen, dass unser Personal Kraft und Weisheit bekommt, dass sie die nötigen Ressourcen haben, das, was sie brauchen, um zu helfen und dass sie dabei gestärkt werden. Das sind jetzt konkrete Anliegen für den Libanon und allgemein für die Arbeit von MEDER. Einfach, da sind wir euch sehr dankbar und wir sind auch der Gellertkirche sehr dankbar für die Unterstützung und die langjährige Partnerschaft. Wir möchten jetzt einen Moment einfach im Gebet verbringen. Ihr könnt jeder entweder auf seinem Stuhl für sich einen Moment in Stille beten. Ihr könnt euch zu zweit zusammentun, wenn ihr gerne zu zweit beten möchtet. Einfach, wir werden jetzt einen Moment stille werden und ich schließe dann ab. Herr großer Gott, wir wollen dir Danke sagen. Und Jesus, du hast gesagt, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du in der Mitte, und auch das wollen wir für heute, wollen wir einfach Danke sagen, dass du hier in der Mitte bist und dass wir gemeinsam zu dir kommen dürfen und unsere Anliegen vor dich bringen dürfen. Ich danke dir für die Partnerschaft, auch die Gellertkirche auch und mit der haben, dass wir gemeinsam für Menschen in Not da sind. Du weißt um die vielen Krisen, du weißt um die Menschen, die betroffen sind, und dass sie neue Hoffnung benötigen in ihrem Leben. Und wir wollen dir Danke sagen, dass wir sie dorthin tragen dürfen, und danke dafür, dass du uns dafür ausrüstest, und ja, und bitten einfach auch um deinen Segen weiterhin. Amen.